Just quiet quickly, please.
Ja, sag einmal.
Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät?
Ist denn schon wieder Big Show?
Wird ein Schiedsrichter verdroschen? Steigen sie empfundlich in die Goschen? Gibt's eine Massenschlägerei? Er ist immer live dabei.
Fast so heiß wie die Kufen vom Hackelschorsch. Nicht ganz so witzig wie der Müller-Thomas, aber ganz sicher so lässig wie der Neureuther-Felix. Hockt euch hin, vielleicht ein Weißbier oder zwei und auf jeden Fall ein paar Würst. Mit einem gescheiten Senf dazu. Muss kein Händelmeier sein. Kann aber.
Plötzlich müllert's vor dem Kasten, das Volk schreit Uwe, wie mir scheint. Da schießt der Müller knapp daneben, denn er war ja nicht gemeint.
Die Big Show. Jetzt!
Herrschaften, die Big Show 743 beginnt mit einem dringenden Hinweis. Das hat nichts, naja gut, unterstützen kann man immer. steilpass@sportradio360.de oder PayPal direkt producer@sportradio360.de. Nein, der dringende Hinweis, der dringendste Hinweis ist auf unsere Bracket Challenge Australian Open am kommenden Sonntag. Nicht an diesem Sonntag, am kommenden Sonntag. Achtung, Sonntag geht es jetzt auch in Australien schon los und wir werden diesmal die Männer und die Frauen durchtippen. Alle, die beim letzten Mal dabei waren, werde ich anschreiben, aber gerne auch noch neue. Wir hatten ungefähr 45 oder waren 47 Teilnehmer. Diesmal, wie gesagt, auch die Frauen. Also Bracket Challenge anmelden, unbedingt. Es gibt was zu gewinnen, es gibt auch ein kleines Startgeld. Aber Big Show 743 geht los mit einem wunderbaren Segment, das einfach eine knappe Stunde gedauert hat. Mit Max Jakob Ost vom Rasenfunk, mit Jan Platte von DAZN und mit Oliver Fasnacht von DAZN, Eurosport und Sky. Ja, wir lassen uns einfach in den Fußball fallen und sprechen auch über andere Dinge. Und das ist auch schon der gesamte erste große Teil dieser Big Show 743. Der zweite große Teil beginnt mit Michael Körner, manche sagen mit der Big Show-Legende Michael Körner, gefolgt von... Wir müssen auch ab und zu, wir wollen auch ab und zu in die deutsche Eishockeyliga schauen, tun dies mit Franz Büchner und mit Ruben Stark. Und das machen wir auch, weil ich am Sonntag mal wieder, und diesmal nur als Gast, als zahlender Gast, mir eine Geschichte anschauen werde im SAP-Garten. Und dann noch der Motorsportteil mit Stefan The Voice Heinrich. Das ist der zweite große Teil. Der dritte große Teil ist rein amerikanisch. College Football, die NFL und dann auch noch die NHL. Die ersten beiden Themenblöcke mit Nicolas Martin und mit Andreas Renner. Dienstag aufgenommen, dass der Sportskamerad Harbo gefeuert wurde. Das haben wir nicht mehr mit drin, aber alles halb so wild. Und dann die NHL natürlich mit Heiko live aus einem Skigebiet. Und der letzte Teil beginnt mit dem Skisegment mit Tom Heberlein und Lukas Zara, gefolgt von der Vier-Schanzentournee, Christoph Leuchtenberg und Moritz Ettlinger vom Standard, das erste Mal dabei, danach The Remains of the Week und hinten raus. Da freue ich mich immer sehr, wenn der Häuser Paul Zeit hat und seltener, aber umso wohlgelittenerer Gast, Moritz Lang, ehemals Sky, dann für Prime in Wimbledon dabei, einer von den ganz, ganz Guten, wie der Paul natürlich, auch wie alle anderen. In der Big Show 743 natürlich auch. Lange Vorrede und bitte. Es ist die Big Show 700 und ich muss mal kurz nachzählen, 34 glaube ich, die wir hier auf die Schiene bringen. Und wir tun das in einer fantastischen Runde. Ich freue mich sehr. Ich sehe ihn sonst nur zu ganz hohen Anlässen, wie zum Beispiel bei einer VAR-Schulung in Köln. Und da bin ich aus dem Zug ausgestiegen und habe mich so gefreut. Er hat mich angesprochen. Und die Rede ist natürlich von Max Jakob Ost vom Rasenfunk. Servus Max.
Jens, es freut mich sehr. Hi.
Schön, dass du Zeit hast. Dasselbe gilt natürlich für einen Mann, den ich auch nur bei hohen Anlässen sehe, nämlich beim Paddelspielen. Und das war nur einmal im letzten Jahr. Das ist der fantastische Jan Platte. Grüß dich, Jan.
Hallo in die Runde.
Und jetzt kommt's. Ich weiß gar nicht, Oliver.
Wann wir uns zuletzt gesehen haben, oder? Ja.
Zum letzten Mal live gesehen haben. Ich weiß es nicht mehr. Es muss Jahre her sein. Wahrscheinlich irgendwo bei dem BMW Open.
Ja, auch. Und als du den Hund vor mir wegsperren musstest, wegen meiner Angst vor Hunden. Du weißt, du erinnerst dich.
Ich habe jetzt einen neuen Hund, der wirklich verdient, vor ihm Angst
hat. Um Gottes Willen. Alles klar, danke.
Bulldoggenzucht aufgemacht in der kleinen Winterpause,
genau,
oder wie?
Genau, apropos Winterpause, ja, in der kleinen, es ist ein Golden Retriever, der noch ein bisschen an Erziehung ermangelt, aber mein Gott, das kann noch werden, vielleicht, ich hoffe es zumindest. Ich habe gestern mit Jan ein bisschen hin und her gemessaged und Jan hat gesagt, er hat sich gar nicht so sehr mit Fußball auseinandergesetzt in den letzten Tagen, sondern mit Golf, Jan. Wollen wir so vielleicht mal einsteigen? Ist deine Lust auf Fußball so gering, dass du dich aber jetzt nicht mit Golfgrößen oder vielleicht schon auseinandergesetzt hast? Wie hast du die letzten Tage verbracht, Jan, in deinem Leben als Fußballkommentator?
Also nehmen wir meinen letzten Auftritt, der war am 21. Dezember des letzten Jahres, als Schlusspunkt sozusagen, der Hinrunde, gefühlt ja zumindest der Hinrunde, auch wenn sie noch nicht ganz vorbei ist. So war es danach tatsächlich wenig, gab es wenig Fußballberührungen bei mir. Es war zu kalt, um mit meinen Jungs irgendwie hier in Giesing auf den Wiesen zu spielen. Die wollten auch nicht raus. Aber der eine ist so ein bisschen, der größere, der wird jetzt 14, der ist so ein bisschen im Golffieber seit ein paar Monaten. Der ist da irgendwie dazu gekommen und der hat mir eine Biografie von Tommy Fleetwood geschenkt zu Weihnachten. Und so bin ich dazu gekommen, mich irgendwie mit Golf gerade ein bisschen mehr zu beschäftigen. Ich gucke das eh wahnsinnig gerne. Der Ryder Cup hat da so sein Übriges getan. Und ich bin eh seit Jahr und Tag interessiert und versuche mich mehr schlecht als recht mit den Schlägern ab und zu selber in der Hand. Ich habe einfach zu wenig Zeit dann dafür. Aber ja, du, da wir dann eben im Allgäu bei der Schwiegermama waren und eher übers Eis geglitscht sind, Schlittschuh gefahren sind, versucht haben, ein bisschen Eishockey zu spielen, gab es keine Fußballberührungspunkte, weil es auch gar keine Glotze gab und so. Und so war ich tatsächlich ohne, gefühlt ohne Handy, ohne Smart Devices unterwegs und habe einfach von Fußball sehr, sehr wenig bis gar nichts mitgekriegt.
Jetzt würde ich den Max gerne fragen, was hat Jan Plate versäumt? Aber Max, ich glaube, du warst vielleicht auch mehr mit der National Football League beschäftigt, möglicherweise, wo die Green Bay Packers nach allem, was ich weiß, sogar die Playoffs erreicht haben.
Ja, irgendwie noch reingestolpert, ja. Bei mir war es ganz genauso. Also letzte Sendung gemacht, kurz vor Weihnachten, die letzten Gästehonorare überwiesen und dann war für mich Sense. Es ist natürlich ein Jammer, weil mir damit der Afrika Cup durch die Lappen geht. Ein wirklich tolles Turnier, das so ja aus einem gewissen, glaube ich, Eurozentrismus heraus so ein bisschen ignoriert wird von vielen anderen. Das ist eher so eine Belastung, weil Spieler fehlen. So taucht's eigentlich auf. Eigentlich mag ich das total gern, habe auch immer gerne Sendungen dazu gemacht, aber ich habe so dringend eine Pause gebraucht, Jens, und ich hatte überhaupt keine Lust auf Fußball. Und die einzig interessante Frage wäre, hätte es noch ein Hallenmasters gegeben, so wie früher, hätte ich dann Lust auf Fußball gehabt. Denn so war das, als ich noch klein war, aber gut.
Die guten alten Zeiten, Olympiahalle, Löwen gegen Bayern, auch mal schön. Exakt. Ja, genau. Und dann RWE gerne zu Gast gewesen, waren geile Zeiten, ja, stimmt.
Basler ja, als Oliver, sechster Spieler, wenn sie hinten lagen,
ja,
kam er
unten. Ja, also, das war schön.
Ja, für uns war das Turnier in der Grazer Eishalle, wo man zu der Zeit, ich habe am 26. Dezember Geburtstag und das Turnier war immer 25. bis 27. Dezember, Geburtstagsgeschenk jedes Jahr, mein Vater fährt mit mir zu diesem Turnier. Sturm Graz hat gespielt, GRK hat gespielt, man durfte rauchen in der Halle damals, so alt bin ich schon oder noch. Und einmal hat Sturm Graz 2:1, das war immer ein Prestigeduell. Sturm war die Kämpfermannschaft, der GRK konnte kicken. Sturm führt 2:1. Mit einem Sieg aber hätten sie im Halbfinale gegen Dinamo Zagreb spielen müssen. Und Mandy Steiner, der nicht kicken konnte, schießt ein Eigentor. Ich war mit meinem Vater schon draußen, absichtlich schießt ein Eigentor, damit Sturm am nächsten Tag gegen eine andere Mannschaft spielen wird und hat zu Recht dann 6:1 verloren, dieses Halbfinale.
Und da hast du angefangen zu rauchen.
Da habe ich dann
eine Frostzigarette
mit meinem Farbensgleich zu tun. Oliver, ja. Kannst du uns ein bisschen retten? Ja. Hast du Fußball geschaut? Ich gestehe offen, ich hatte so eine schlechte Internetverbindung, dass ich auch nicht mal die Premier League schauen konnte. Oliver, was hast du
getrieben? Du hattest eine schlechte Internetverbindung, ich habe eine schlechte Kamera, deswegen freue ich mich, dass ich trotzdem bei euch dabei sein kann heute. Ja, ich habe wenig Fußball geschaut. Ich habe früher, als Eurosport die Rechte noch hatte, habe ich die Zeit mit dem Afrika-Cup verbracht. Also Max, es ist tatsächlich so, das waren geile Spiele. Wenn man mal sowas haben wollte wie eine Mannschaft ohne Taktik, einfach Afrika-Cup gucken, da gab es einige, die einfach nur wild drauf losgekickt haben. Ich habe keinen Fußball geguckt, aber ich habe mich dann für den 28. vorbereitet, denn da ist die Serie A weitergegangen. Aber ansonsten habe ich kein bisschen Fußball geguckt, ich habe nichts vom Afrika-Cup gesehen und ich frage mich wirklich, weil du es gesagt hast, Max, wo sind denn eigentlich diese ganzen Hallenturniere, die man zum Teil 10 bis 15 Stunden auf Sport 1 immer und DSF verfolgen konnte. Gibt's die denn eigentlich gar nicht mehr?
Es gibt ja regionale Hallenturniere, glaube ich, aber oft mit Allstars, aber mit aktuellen Teams nicht mehr. Also, und ich meine, der Grund, warum sie es damals gemacht haben, so wie alles im Fußball, war ja Geld. Also es gab eine Zeit in den 90ern, wo die damit richtig auch Geld verdienen konnte. Dann hat der DFB, hat die ersten Hallenturniere organisiert, hat es nicht nach München vergeben. Dann ist Uli Hoeneß da einmal vorbeigelaufen und hat gesagt, also so Freunde, so geht's ja nicht. Ansonsten gehen wir in die Serie A oder keine Ahnung, was er ihnen wieder angedroht hat. Prompt fand dann, das war glaube ich dann die zweite Austragung des Hallenmasters, das fand dann in München statt. Und dann haben die eine Zeit lang gut Geld damit verdient. Aber offenbar lohnt es sich jetzt nicht mehr. Und dann wird es ja nicht gemacht im Fußball.
Diese österreichischen Hallenturniere habe ich geliebt. Im ORF geguckt immer. Weil es war wirklich geil um die Weihnachtszeit zum coolen Fußball. Und es war echt immer was richtig was los. Also war sehr cool.
Jetzt geht's aber, Jan, man möchte es nicht glauben, schon wieder weiter. Und wir haben in unserem kleinen Vorgeplänkel hier gesagt, niemand von uns hat so richtig Lust, dass es jetzt schon wieder volle Kanne losgeht. Warum, Jan? Warum kannst du das bei dir an irgendwas festmachen? Brauchst du noch Pause? Brauchen die Spieler noch Pause? Ich weiß auch nicht. Ich bin nicht ready für den Bundesliga-Start.
Okay, wenn du auch das Empfinden hattest, dass das auch für mich gilt, kann ich das revidieren, weil ich jetzt so eine zwar recht kurze, aber doch entspannte Zeit hatte, dass ich mit, ich meine, St. Pauli gegen Leipzig jetzt am Samstag wieder in die Konferenz oder in der Konferenz starte bei uns am Samstag auf der Sonne. Und da freue ich mich tatsächlich drauf, weil es ist eine schöne Runde und es sind 5 Spiele, die, glaube ich, ein bisschen was hermachen. Und es kommt dann ja allerdings direkt die englische Woche. Und ich bin am Dienstag auch wieder im Einsatz mit Mainz gegen Heidenheim. Und also es passiert sofort wieder ein bisschen was. Und da das Ende bei mir irgendwie auch schön war. Ich war, glaube ich, wie wir alle dann ein bisschen müde, ein bisschen auch reif für die kurze Pause. Aber ich war das erste Mal in Heidenheim und es war arschekalt zwar, aber es war irgendwie so eine runde Geschichte mit morgens mit der Bahn hinfahren und irgendwie mit netten Leuten da schon in Kontakt kommen und vor Ort in Heidenheim waren irgendwie alle cool drauf und wir hatten eine gute Zeit zusammen als The Zone Crew und irgendwie war das ein total schönes Ende eines dann doch Fußballkalenderjahres. Du, und jetzt geht's wieder los und klar, es wird ein Wahnsinnsjahr, um einmal vorzugreifen. Wir beide, Jens, haben uns letztes Jahr in Wimbledon gesehen, da gibt's auch möglicherweise wieder was für mich zu tun im Sommer. Dann haben wir eine Fußball-Weltmeisterschaft, ja, na klar, noch, wo ich für Magenta möglicherweise was machen werde. Also es wird ein Sportjahr im Zweifelsfall, das einfach von A bis Z voll ist. Und man muss sich irgendwie schon so seine kleinen Auszeiten wahrscheinlich nehmen. Aber ich fühle mich jetzt gerade gut und bereit und geht mit 2 Einsätzen in München los. Auch angenehm zu dieser Jahreszeit. Nicht unbedingt reisen zu müssen, bei minus 19 Grad, die es mitunter auch im Allgäu hatte, wo wir eben im Winter waren. Insofern, du, alles gut.
Bist du bereit, Max? Und wenn ja, wofür? Das ist meine Frage. Wofür bist du bereit für die Bundesliga mit ihrem unterdrückten Spannungsbogen? I'm not sure.
Naja, ich muss ja bereit sein, beruflich bedingt, aber im Kopf bin ich noch nicht so weit. Also Jan hat offenbar die richtige Leistungssportler-Mentalität. Er ist da wie die Spieler, denen reichen so ein paar Tage off und dann sind sie wieder total heiß. Ich bin das noch gar nicht. Ich werde meinen Job schon erledigen und werde auch wieder all die Spiele gucken und so weiter. Und es sind ja auch ein paar interessante Paarungen mit dabei. Aber wegen mir hätte die Pause ruhig noch ein bisschen länger sein können, weil es wird wirklich ein volles Sportjahr. Ich meine, mit den Olympischen Winterspielen haben wir jetzt auch direkt ja was vor der Tür, plus NFL-Playoffs. Also es kommt auch wieder die Zeit, in der man unausgeschlafen Fußball guckt, um es mal so zu formulieren. Wegen mir hätte es noch eine Woche mehr auch sein dürfen, aber gut, so ist es.
Ich stelle die Behauptung auf, im Kalenderjahr 2025 hat Max Jakob Ost wahrscheinlich in Summe 38 Tage mehr Sport geguckt als ich, bei all den Sachen, die er guckt und sich reinzieht. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Also bei mir gibt es ja, also sein. Dann auch mal einfach Freizeit. Und also ich höre ja auch immer mal wieder natürlich rein in den Rasenfunk, vor allen Dingen, wenn es dann Sendungen gibt zu Vereinen, die ich begleite. Und Max hat tolle Gäste, weiblich, männlich, die mitunter fantastisch Informationen und Hintergründe liefern zu den Vereinen, die mich dann eben auch besonders interessieren. Und das ist dann so für dieses Mosaik, das man sich als Kommentator zusammenbaut oder als Kommentatoren vor so einem Spiel, wenn man viel Zeit hat, auch sich vorzubereiten, dann natürlich extrem hilfreich. Nicht nur zum Beispiel auch die Vereinsseite zu hören, die eigene Meinung sich zu bilden, sondern dann noch jemanden zu haben, der wahnsinnig nah dran ist, aber auch so ein Stück weit von außen drauf guckt. Aber Max, ich glaube, du hast viel mehr Bildschirmzeit als ich. Das ist einer der Gründe, vielleicht auch ein großer okay. Grund dafür, dass ich schon wieder sage, come on, fangen wir an.
Also eines ist, glaube ich, klar, weil nach dem Vortrag, Jan, du scheinst wirklich auf alles bereit zu sein. Das muss man wirklich sagen. Das ist der Beweis.
Ja. Vielleicht ist das Eisbaden mit meiner Frau, was mich jetzt auch noch mal mehr in Shape gebracht hat.
Nur kurz die Nachfrage, Jan. Welche Vereine sind das denn? Konkret, weil ich habe ja bei vielen meiner Gäste schon eine ungefähre Ahnung, wo das Interesse liegt, manchmal sogar eine gewisse Leidenschaft, aber bei dir tappe ich ja komplett im Dunkeln. Was?
Ach so, nee, da geht es auch tatsächlich gar nicht um meine Lieblingsvereine, sondern um die mich begleiten. Nee, also ich habe es glaube ich auch schon mal gesagt, ich mache es in aller Kürze. In Hamburg geboren, in München eingeschult, 2 Jahre später zurück nach Hamburg gegangen. Es gab ganz viel Bayern in meiner Kindheit. Es gab das Volksparkstadion, den HSV, aber ich war auch bei St. Pauli, weil der Sohn des damaligen Mannschaftsarztes bei mir in der Schule war. Also ich bin Freitagabend zu St. Pauli, Samstag ins Volksparkstadion und irgendwie habe ich immer noch geguckt, wie die Bayern spielen und irgendwann hat's Puff gemacht und es gab keinen Verein mehr, den ich irgendwie, wo mein Herz gepocht hat und oft ist das ja ein Stück weit hilfreich, aber häufig erlebe ich auch, dass ich denke, schade, dass ich nicht so sehr mitfiebern kann mit einem Club, wie es viele andere Leute tun.
Aber dann ist das ja deine Saison. Kein Wunder, dass du so on fire bist. Jetzt haben wir es geklärt. Jens hat
ja, ich weiß nicht. Ich wollte eigentlich ohnehin den HSV ansprechen. Oliver, vielleicht, dass wir damit thematisch kurz tatsächlich die Bundesliga streifen, weil sich Stefan Kunz verabschiedet hat, aus persönlichen Gründen. Ich habe da nicht weiter nachgelesen oder nachgefragt. Und der HSV, ich weiß nur, Thomas Wagner hat vor der Saison gesagt, das wird ganz, ganz übel, Vorbereitung extrem schlecht. Und ich finde, das ist ja solide, oder, Oliver, nach dem, was bis jetzt gelaufen ist. Und es werden sich möglicherweise nach der alten Kai-Dittmann-Doktrin 3 Mannschaften finden lassen, die schwächer sind als der HSV. Und der HSV könnte tatsächlich die Klasse halten. Oder bin ich da ein bisschen zu optimistisch? Ich bin dem HSV ja auch seit Ernst-Happel-Tagen eigentlich sentimental eng verbunden.
Ja, ich denke mal, also Klaus Costa wird, glaube ich, den Job sehr gut weitermachen erstmal. Zu Kunz ist so, dass ich mich ein bisschen wundere, dass man überhaupt in diese Spekulation überhaupt gehen konnte. Ich glaube nicht, dass das die Idee war, also dass man sagt, es müsste eigentlich reichen, finde ich, aus persönlichen Gründen. Dann wird aber doch immer wieder noch nachgebohrt. Meine Art von Informationsgeilheit ist das nicht und ich finde, da hätte man es einfach dabei belassen können, aber das nur so als kleine Rand. Anmerkung. Ich weiß aber natürlich, dass es auch unser Job ist und dass der Job unserer Kolleginnen und Kollegen manchmal ist, noch mal mehr rauskriegen zu wollen. Aber ich finde, da hätte man einfach sagen müssen, alles klar, wir wissen, was los ist. Weil natürlich gab es, glaube ich, keine anderen Dinge, die da eine Rolle gespielt haben. Hat ja auch einen guten Job gemacht. Klaus Costa wird das jetzt erstmal übernehmen. Ich habe gelesen, dass jetzt dieser Wechsel von Damien Downes auf Leihbasis von Southampton geklappt hat. Ich denke, sie werden auch weiterhin noch 2-3 gute Verpflichtungen haben, möglicherweise. Und dann muss man sich ja einfach mal die Bundesliga anschauen. Und wenn du sagst, da werden sich schon noch ein paar Mannschaften finden, die schlechter sind als der HSV. Ja, das werden sich andere Mannschaften auch denken, dass sie vielleicht es schaffen, den HSV hinter sich zu lassen. Es ist ja immer die Frage, wie viel Polster kommt, mit wie viel Polster geht man in so eine Rückrunde. Und da ist der HSV natürlich momentan erstmal gut aufgestellt, aber es sind auch nur 4 Punkte auf den Abstiegs-, auf den Relegationsplatz. Ich glaube, da hinten wird sich noch einiges verändern. Ich denke, Augsburg wird sich da hinten entfernen können von diesen sehr gefährlichen Plätzen und andere werden vielleicht noch reinrutschen. Bin da ganz unschlüssig und bin sehr gespannt, wie ihr das seht, weil ich finde einfach noch nicht meine 3 Absteiger oder meine letzten 3. Super schwer zu sagen, weil ich auch Mainz da auf Dauer nicht unten drin sehe. Aber wenn es danach geht, sehe ich keinen da unten dauerhaft drin, weil auch Heidenheim hat es ja auch drauf. Die werden eine bessere Rückrunde spielen. Ja, ihr Lieben, wer steigt denn dann ab? Ja, also ich kann es nicht sagen. Wirklich nicht. Und der HSV hat genauso große Chancen, wie die anderen Chancen oder Nicht-Chancen haben.
Max, der Ball liegt bei dir. Du hast über den HSV, glaube ich, unlängst sehr, sehr ausführlich, nicht nur über den HSV, aber auch über den HSV ausführlich geplaudert.
Ich werde das jetzt auf gar keinen Fall beantworten können. Also so großes Brennnesselnest, das habe ich zuletzt in meiner Kindheit gesehen, irgendwo in Mittelfranken. Es ist genauso, wie Oliver das sagt, es ist kaum vorherzusagen. Interessant wird die Frage sein, ob es wirklich alle Teams da unten rausschaffen, die da eigentlich nicht hingehören. Denn in der Vergangenheit war es ja oft so, dass es doch eins davon erwischt hat. Und bei Mainz 05, denke ich, geben wir den Urs Fischer Bonus. Der kriegt das immer hin. Aber zum Beispiel bei Augsburg würde ich dann schon die Frage stellen, dieses Hin und Her, dieses strategische Hin und Her, also auch was so das Spieltaktische angeht, was auch die Trainerfrage angeht, was die Kaderzusammenstellung angeht. In der Vergangenheit haben wir schon Teams gesehen, die genau daran dann gescheitert sind und dann ging es dann eben zumindest in die Relegation. Also ich sehe die auch eigentlich vom Potenzial her besser als der Platz, auf dem sie gerade stehen. Aber Augsburg zum Beispiel ist so ein Team, das halte ich für nicht unwahrscheinlich, sollte Heidenheim irgendwie seine Unkaputtbarkeit doch noch beweisen können, auch in dieser Saison, trotz all der Nachteile, die man dort hat. Dann glaube ich, ist Augsburg eins der Teams, das da richtig zu zittern anfangen könnte, wenn Heidenheim von hinten drückt. Und deswegen, also ich kann mich auch absolut nicht festlegen, es wird sehr, sehr spannend werden. Ist ein bisschen schade, dass das so der spannendste Bereich der Tabelle ist, aber so ist eben unsere Bundesliga. Aber ja, also festlegen werde ich mich da jetzt nicht. Und das kann gerne Jan machen.
Jan, ganz kurz dazu vielleicht. Ich weiß ja, ich habe das auch schon öfter gesagt, dass ich kaum einem Kommentatoren- und Expertenduo lieber zugehört habe als dir und Sandro Wagner. So, jetzt ist Sandro Wagner, ich finde, er hat nicht viel Zeit bekommen in Augsburg. Und ich finde, die Augsburger wussten genau, was sie sich da holen mit Sandro Wagner. Und wenn sie sich dafür entscheiden, Sandro Wagner zu holen, dann müssen sie in Gottes Namen auch ein bisschen einen längeren Atem haben, aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, ob du mit deinem Ex-Experten auch über diese Dinge gesprochen hast. Ich weiß nicht, ob du da uns was verraten darfst, wenn es denn so war. Aber wie siehst du die Augsburger Situation?
Wir haben gesprochen, wir haben uns ausgetauscht. Ich habe ihm eine Sprachnachricht geschickt und er hat eine zurückgeschickt und dann wieder ich, dann wieder er. Weil mich auch Sachen interessiert haben. Du, letztendlich waren, glaube ich, war das so eine Gegenseitigkeit. Also es hat sich so ein Stück weit entwickelt in die Richtung, dass es ja auch dahin ging, wie sehr glaubt man noch an die gemeinsame Zusammenarbeit oder wie drücke ich es am besten aus? Es ist eigentlich auch relativ viel gesagt worden. Ich meine auch, dass die Verantwortlichen von Augsburg ja in den Tagen nach der Entlassung in der einen oder anderen Fernsehsendung gesessen haben und ihre Meinung wiedergegeben haben. Und ich glaube, die ist recht treffend gewesen. Und es war so ein bisschen, ja, dann die Frage, die sich entwickelt hat, wie sehr passt der Fußball, den Sandro auch gerne mit seinem Trainerteam zusammen auf dem Platz sehen möchte zu den Spielern, die sie dann in Augsburg sozusagen in ihrem Team hatten. Und ich glaube, es haben sich Leute gut entwickelt. Es sind Leute ein bisschen stehen geblieben. Es gab hier vielleicht und da mal ein paar Störgeräusche, aber letztendlich auch gar nichts Ungewöhnliches. Sie sind im Guten, so ist mein Eindruck, zumindest, sage ich jetzt einfach mal, auseinandergegangen. Und ja, es war recht kurz. Ich glaube auch, dass es, also aus meiner Sicht schön gewesen wäre, nochmal eine Winterperiode mit möglichen Transfers zu erleben und zu gucken, wie sich das wirklich weiterentwickelt. Letztendlich kann man es gar nicht so wahnsinnig doll bewerten. Sie standen, glaube ich, 3, 4, 5 Punkte über dem Abstiegsplatz oder so, was irgendwie dann ja unterm Strich noch ganz okay war. Aber ja, das hatte sich so von beiden Seiten, glaube ich, dann so ein Stück weit dahingehend entwickelt, dass man nicht mehr so ganz dran geglaubt hat. Letztendlich, ja, ist es auch meine Außensicht. Ich kann jetzt auch nichts detailgetreues da irgendwie sagen, weil ich es nicht weiß. Aber ich hätte natürlich auch gerne gesehen, wie läuft das mal ein ganzes Jahr? Und wie wird es dann wirklich, wenn es schwierig war? Und es war schwierig, na klar, eine ganze Weile lang, 5, 6, 7 Spiele, glaube ich, mal nicht gewonnen. Vielleicht rede ich da auch ein bisschen Quatsch, aber es gab schon Auf und Ab, es gab gute Spiele oder zumindest gute Ergebnisse. Es gab gute Spiele mit schlechten Ergebnissen. Ich hatte die Gelegenheit, sie in Stuttgart zu kommentieren, als sie zweimal in Führung gehen, um das Ding dann hinten raus auf eine sehr Augsburg-typische Weise dann doch noch zu verlieren. Wobei man da natürlich auch dem VfB Stuttgart unter dem großartigen Sebastian Hoeneß auch immer ein Stück weit Kredit geben muss und Dennis Undorf in dem Spiel noch mal mehr Dennis Undorf war als sonst. Er ist einfach fantastisch gemacht dann auf seine Seite und auf die des VfB gezogen hat, dieses Spiel. Du, ja, ich hätte auch das gerne länger gesehen. Gar keine Frage. Aber sollte nicht sein.
Vor allen Dingen, weil man ja sagen muss, dass es ja gut angefangen hat. Ja? Und Jan hat ja gerade auch gesagt, es gab, hast du ja sehr schön gesagt, es gab schlechte Spiele, die man gewonnen hat. Zum Beispiel in Freiburg. Das war eigentlich kein gutes Spiel. Aber sie haben halt gewonnen.
Erster Spieltag. Ja?
Allererster Spieltag. Und dann war sofort erstmal eine Euphorie drumherum. Aber Sandro hat ja auch schon da sehr klar gesagt, da haben wir schon Glück gehabt, dass wir das gewonnen haben. Nur, das nimmt der Augsburger natürlich sehr gerne. So ein Start in die Saison in Freiburg. Dann kam ein wirklich gutes Spiel gegen die Bayern, das mir trotzdem natürlich, das war natürlich, glaube ich, schon ein erster Bruch, die Kommunikation danach von Sandro Wagner. Das ist halt ein Fehler, den er gemacht hat. Aber Fehler, aus Fehlern lernen auch Coaches. Und ich finde, dem muss man ihnen gestatten. Und wenn man ihn holt, das ist ja das, was du gesagt hast, Jens, weiß man, was man bekommt, nämlich auch einen, der jetzt nicht auf einmal kleines Mäuschen wird, sondern halt auch sein Herz auf der Zunge trägt. Das kann mal hilfreich sein, wahrscheinlich intern mit den Spielern mag das hilfreich gewesen sein. Das hat aber natürlich auch Gefahren in der Kommunikation nach außen, für den Verein, Image, Nachvollziehbarkeit von Bewertungen etc. Und trotzdem gab es gute Spiele. Also man hätte auch sagen können, es ist eigentlich eine ganz normale Saison für einen Club, der mit bestimmtem Material nur arbeiten können, aber eben sich versucht, ein bisschen neu zu erfinden. Und mein Eindruck war, die Fans hätten das länger mitgemacht, wenn es eine kompromisslose, ja, Max schütteln, also vielleicht länger mitgemacht, wenn man es ihnen noch besser erklärt hätte. Mir ist aber auch klar, ja, weißt du, vielleicht kann ich so sagen, und eine noch größere Rückendeckung für Sandro da gewesen wäre. Mir ist aber auch klar, dass es am Ende nicht geht, dass man sagt, auch wenn das meine romantische Vorstellung wäre, lass ihn eine Saison das machen, wenn sie absteigen, steigen sie halt ab, erfinden sich nochmal neu in der zweiten Liga, kommen sicher hoch, weil sie stark genug sind und können nochmal vielleicht einen ganz anderen Schwung mitnehmen. Das ist mir klar, das ist romantisch, das ist auch was, was vielleicht mal Fans mitmachen, Heidenheim bei so Mannschaften, die sowieso selten in der Bundesliga waren. Aber das ist natürlich am Ende auch eine wirtschaftliche Frage und deswegen versuche ich es einfach dann auch so zu sehen. Der Baum wird die Punkte holen. Ob die Punkte dann immer ausreichen, weiß ich nicht. Aber das könnte eine Saison sein, in der gerade einzelne Punkte am Ende den Unterschied ausmachen, die die Mannschaften holen oder eben vielleicht aus Risikogründen nicht holen. Und dann wäre das Konzept erstmal das Richtige wahrscheinlich.
Max, du hast geschüttelt. Jetzt nickst du.
Naja, ich meine, die organisierte Fanszene hat sich ja sehr eindeutig positioniert und wahrscheinlich wäre das mit Kommunikation nicht mehr zu lösen gewesen. Aber was es hat gezeigt hat, war, dass es gibt im Fußball, gerade bei starken Fanszenen, gibt es oft zwei Geschwindigkeiten. Es gibt die Geschwindigkeit der Entscheider, meistens Männer, die wollen den nächsten Schritt gehen, die glauben, investieren zu müssen, die wollen sich auch modernisieren. Und es gibt die Fans, die immer eher Sorge haben, dass etwas kaputt geht. Und da geht es gar nicht so sehr um, in welcher Liga spielen wir, weil diese Art von Fan, die kommt so oder so, ob erste oder zweite Liga, sondern es geht eben um ganz weiche Themen wie Identität, wie Darstellung nach außen, wie Marketing. Und ich glaube, da gab es beim FC Augsburg einfach zwei unterschiedliche Geschwindigkeiten. Dementsprechend gab es Spannungen und zu Teilen der Fans auch einen Riss, wo ich glaube, den hätte man antizipieren können, ehrlicherweise, dass da nicht alle gleich begeistert sind von allen Dingen, die man da eingeführt hat. Deswegen, mein Eindruck war von außen betrachtet zumindest und nach dem, was ich so gehört habe, dass das auch mit reingespielt hat in diese Entscheidung. Hätte hätten die Fans hinter Sandro Wagner gestanden und hinter diesem neuen Weg, diesem leicht veränderten Weg, anders als wir den FC Augsburg kannten, wäre es einfacher gewesen, mit Sandro Wagner zumindest noch bis in die Winterpause reinzugehen. So war da schon ein gewisser Druck da und das ist aber dann auch zum Teil selbst verschuldet und kommt zwar zum Teil auch von Sandro Wagner, aber ich finde, dass da durchaus die Verantwortlichen, die vorher die Strategie ausgegeben haben, sich einige Fragen stellen müssten und vielleicht in Zukunft das ein bisschen anders begleiten auch.
Darf ich was? Ich muss was sagen, wofür mir Martin Konrad von Sky Sport Austria die Ohren lang ziehen würde. Ich wünsche mir Sandro Wagner als Trainer für Sturm Graz. Ich glaube, Sturm Graz ist eben nicht groß genug. Er wird nicht nach Österreich gehen. Aber meine Frage jetzt ist eigentlich, hat Sandro Wagner, man findet ja alle Leute wieder. Ich habe gerade vor ein paar Tagen gelesen, Erik ten Hag bekommt jetzt einen Job in den Niederlanden. In Leverkusen gescheitert, bei Manchester United.
Krachend gescheitert, ja.
Krachend gescheitert, aber er kriegt dann einen Job in den Niederlanden. Und ich glaube oder ich hoffe, dass Sandro Wagner auch einen Job wieder bekommt und ich würde mir wünschen, aber das ist toll, was du jetzt gesagt hast, Max, weil Graz ist nicht ready für Sandro Wagner. Ich bin ready für ihn, aber Sturm Graz, die Fanszene ist nicht ready für Sandro Wagner. Glauben wir denn, ich weiß gar nicht, wer die Frage beantworten möchte, aber ist Sandro Wagner jetzt wieder sprungbereit auf dieses buchstäbliche Karussell, von dem immer die Rede ist, wo halt irgendwann mal dann Ewald Lienen auf immer rausgefallen ist, Friedhelm Funkel möglicherweise noch einmal eine letzte Runde bekommt? Oder ist Sandro Wagner jetzt mal für doch eine gewisse Zeit, unschönes Wort, sagen wir so, ist er nicht vermittelbar? Was glauben wir, Jan?
Er ist auf jeden Fall vermittelbar. Und ich bin selber gespannt, was passiert. Ich glaube, der überlegt jetzt auch und berät sich mit den Leuten, die da um ihn rum sind. Familie, er hat es auch nach dem ausgesagt, ist ihm wahnsinnig wichtig. Es ist ihm auch nochmal ein Stück mehr bewusst geworden in diesen dann doch auch sehr druckbelasteten und natürlich anstrengenden Monaten in der Bundesliga als einer, das hat er in den Jahren dazu zusammengearbeitet, hat auch immer gesagt, also wie besonders es ist, einer von 18 zu sein, die dann da irgendwie bei so einem Club die Verantwortung tragen dürfen, mit Verantwortung, Hauptverantwortung als Trainer tragen dürfen. Nee, total vermittelbar. Es ist ja, und Oliver hat das ja richtigerweise angesprochen, hier und da ein bisschen medial auch viel draus gemacht worden, aus den Worten, die aus einer gewissen Emotionalität bei ihm rausgekommen sind. Sowas gab es, als wir kommentiert haben, ich meine auch, als er mit Oliver Schmidt kommentiert hat vom ZDF, den sehe ich auch ab und zu, Olli, der sagt auch, das ist halt auch Sandro gewesen und so. Und das ist ja für mich zum Beispiel einfach eine große Energiequelle gewesen. Und es gibt nicht wenige Leute, die sagen, das hat einen auch so ein Stück weit weitergebracht, weil man einfach auch manchmal neu herausgefordert war. Es gab Kritik, weil man auf Sachen nicht reagiert hat im Live-Spiel, und aber dann auch in Sachen gestoßen wurde, wo man sich selber dann plötzlich wiedergefunden hat und damit umgehen musste. Und es gab viele, viele sehr spannende Dinge. Wir, ja, ist eh klar, verstehen uns gut. Ich mag ihn sehr. Und die Frage ist tatsächlich, wie sehr fokussiert er sich jetzt erstmal auf die Familie und wie schnell kommt etwas, was ihn dazu bringt, von zu Hause wegzugehen. Das ist, glaube ich, so der ausschlaggebende Punkt, weil er sehr gerne mit seiner Frau zusammen ist und sehr gerne die vier Kinder aufwachsen sieht. Also es hat eine große Bedeutung für ihn, ganz große Bedeutung für ihn.
Ja, vor allen Dingen, ich meine, also noch vermittelt war es ja lustig, weil er hat ja eigentlich seine gesamte Trainerkarriere in höheren Sphären noch vor sich. Und also egal, mit wem man sich unterhält über ihn aus dem Fußballbereich, da kommen nur positive Aussagen, nur. Von Trainern und Trainerinnen, die mit ihm Lehrgänge gemacht haben, von Kollegen aus dem Trainerberuf, aus dem weiten Bereich des Trainerberufs, von Vereinsverantwortlichen. Es ist völlig egal, mit wem man spricht. Also es wird euch genauso gehen. Sandro Wagner ist eine Persönlichkeit, ist vielleicht einer, der manchmal zu sehr auf ein Schild gehoben wurde, auch so der typische, den man hochschreibt und schnell fallen lässt in unserer heutigen Zeit. Und ich glaube, wenn der ein bisschen mehr noch seine, so eine mediale Mitte noch findet, so ein klein bisschen, glaube ich, dass er das, also das Rüstzeug für eine große Trainerkarriere sehe ich immer noch bei ihm. Und ich glaube auch wirklich, so wie Jan sagt, er ist keiner, der nur um einen Job zu haben irgendwo zusagt, sondern er wird auf genau das Projekt, das war ja Augsburg auch für ihn, warten, bei dem er sich weiterentwickeln kann und wo man wirklich sagt, auch wenn es dann am Ende wieder nicht klappt, weiß man ja nie, aber wir verstehen, was du willst und du passt zu uns jetzt in diesem Moment. Ich finde sogar, das kann ein interessanter Zweitligist sein. Das könnte auch tatsächlich als Umweg ein Drittligist sein mit Ambitionen. Also ich sehe das gar nicht so, dass der auch nicht unbedingt nach Österreich gehen würde. Ich glaube, es geht einfach nur um das, die handelnden Personen, die Idee dahinter, seine Möglichkeiten, die er einbringen kann, seine Gestaltungs- und Lernmöglichkeiten, wie viel Zeit bekommt er, Umfeld, Persönlichkeiten, mit denen er zusammenarbeitet und das, die Mannschaft, dann ist, glaube ich, bestimmt wieder bei ihm eine Lust zu wecken für einen Job. Und wann das dann ist, das kommt eben darauf an, wann so ein Angebot kommt. So würde ich es dann ergänzen zu den Dingen, die ich bei Jan ganz klar auch genauso sehen würde, sagen.
Wollen wir noch ein kleines bisschen hochkrabbeln in der Tabelle, Max, wo der Meistertitel...
Guckt schon, um Gottes Willen, was kommt.
Müssen wir nicht drüber reden, ja? Der Meistertitel, ich meine, das ist, ja, diese Abweichung von Leverkusen ist korrigiert. Aber warum, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, Max, aber warum ist dieser Kampf jetzt um die Champions League Plätze in diesem Jahr irgendwie noch mauer, also vom Gefühl her ist es, weil wirklich niemand da ist, von dem man auch nur annähernd denken könnte, er könnte die Bayern jetzt nicht auf Sicht herausfordern, sondern in Gottes Namen auch in einem Spiel vielleicht mal 2-1 besiegen. Oder sind es die Mannschaften, die involviert sind, weil Hoffenheim plötzlich dabei ist, gut, Leipzig wird sowieso nicht gemocht, Leverkusen auch nicht mehr ganz so spannend, also irgendwie...
Nur Unsympathen da oben, völlig klar.
Ja, nur Unsympathen, das ist die Antwort.
So ist es. Nein, Jens, das Problem ist, glaube ich, dass wir ewig Gestrige sind, weil wir halt aus einer Zeit kommen, in der der Meisterschaftskampf vermeintlich spannend war, wobei auch da Bayern im Schnitt jede zweite Saison Meister geworden ist. Also wie spannend war das denn eigentlich wirklich? Eigentlich würde ich sagen, dass jetzt gerade alles hinter Bayern so spannend ist, wie schon seit einigen Jahren nicht mehr in der Kombination, bei allen. Der BVB mit all seinen Themen, ich will jetzt hier kein BVB-Segment aufmachen, habt ihr ja auch genug schon in den letzten Sendungen besprochen. Leipzig mit zum ersten Mal ohne Mehrfachbelastung, mit einem neuen Trainer, einer ganzen Wagenladung voll spannender Spieler und sie liefern auch. Das sind interessante Spiele. Nicht jedes davon wird gewonnen. Leverkusen mit dem totalen Trainwreck, Erik Ten Hag, ebenso einer Wagenladung voll interessanter Spieler, die sich jetzt aber in einer Mehrfachbelastung irgendwie mit einem neuen Trainer zusammenfinden mussten und das auch manchmal richtig beeindruckend machen, manchmal aber noch wahnsinnig damit auf die Nase fallen. Frankfurt, das ewige Pulverfass Frankfurt, wo einem immer wieder von Fans erzählt wird, Dino Topmöller sei ein schlechter Trainer, einfach nur, weil er nicht schon irgendwie auf Rang 2 ist mit 15 Punkten Vorsprung vor dem BVB. Stuttgart mit einem der besten Ballbesitztrainer, die wir in der Liga haben, die das irgendwie immer schaffen, obwohl sie Nick Woltemade abgegeben haben und ihren eigentlichen Zielstürmer nicht bekommen haben, trotzdem schaffen, da oben mitzuspielen. Und dann habe ich noch Hoffenheim übersprungen, die plötzlich Ballbesitzfußball spielen, die vielleicht
mit den Besten, der Besten, oder Max?
Ja, eins der besten Mittelfelde, die dieser Liga aktuell haben.
Ganz
interessanter Aufbau. Aftulau, Burcher, Prömel auch in einer ganz interessanten Rolle. Total interessant, wie die aufbauen. Sehr seltsam, dass die Teams, die Gegner es nicht so gut geschafft haben, sich darauf einzustellen. Gefühlt sind alle noch so ein bisschen überrascht, wenn sie gegen Hoffenheim spielen, die auf einmal Fußball spielen können. Aber das heißt, allein mit diesem kurzen Abriss habe ich doch über zwar Teams geredet, die nicht jeder mag, das ist mir ja auch klar, aber bei jedem von denen gab es doch eine interessante Geschichte. Und ich könnte ja sogar noch weitermachen, aber ich höre jetzt einfach an der Stelle mal auf, weil das sind, glaube ich, schon die, die wahrscheinlich dann die Plätze hinter Bayern erstmal unter sich ausmachen. Also ich würde sagen, klar, die gewinnen nicht alle 4-0 und es ist ein Hin und Her bei denen, deswegen ist es manchmal auch schwer, Fortschritte zu sehen, weil man dafür eigentlich schon so ein bisschen so einen größeren Blick braucht. Aber ich würde sagen, das ist gerade eine sehr, sehr geschichtenreiche Liga, die wir haben. Und deswegen, also eigentlich müsste ich auch Lust haben auf einen Rückrundenstart. Es liegt nur an mir, es liegt nicht an der Liga, ausnahmsweise mal.
Man muss ja bei Max eines wissen, wenn er nicht gerade 800 Stunden mehr Screentime hat als Jan Platte, dann hört er auch Sportradio 360. Und da ist dem Max natürlich aufgefallen, dass wir viel zu oft über die TSG Hoffenheim im Herbst gesprochen haben. Aber wenn sie schon auf dem Tableau ist, dann möchte ich natürlich schon sagen, Andreas Schicker und Christian Ilz. Andreas Schicker kommt dorthin. Kommt von einem kleinen Verein in Graz, wo er extrem kreativ sein muss, wo er aber wenig Kohle hat. Und jetzt hat er ein bisschen mehr Kohle und kauft gut ein. Und Christian Ilzer, der mit Ach und Krach überhaupt dieses erste halbe Jahr überlebt hat, lässt jetzt plötzlich einen Fußball spielen, den man sich anschauen kann. Jan, irgendwie lacht mir das Herz als Österreicher. Ich sage, das ist meine Geschichte des Jahres in der Bundesliga. Komm, Haken dran, gut ist. Champions League bitte Hoffenheim. Ich bin ready.
Ich habe sie ab und zu mal gesehen. Ich glaube, ich habe sie einmal kommentiert. Und das sind dann eben ja die Momente, wo man sich da doch deutlich mehr mit befasst. Und was mir am meisten geholfen hat, war das Gespräch mit Moritz Volz, einem Freund von mir, der jetzt eben mittlerweile im Trainerstab ist, den ich einfach auch schon lange kenne, der auch bei uns, bei DAZN, lange auch als Experte mit dabei war. Und ich breche es auf eine ganz einfache Formel zurück. Moritz wird es mir erlauben, dass ich das kurz sage, aber es ist so ein Stück weit das Geheimnis, dass die Jungs im Trainerstab, ich glaube, größtenteils in Ruhe gelassen werden, dass sie eine gute Verbindung haben, in dem Fall zu den Sportdirektoren, zu den Verantwortlichen. Ich meine, es gab Unruhen rund um Hoffenheim, wissen wir alle, aber die sind dann eher fast noch eine Etage höher gelagert oder zumindest würde ich sagen, meine Perspektive von draußen drauf, so weit weg, dass sie die Mannschaft und das Team drumherum nicht tagtäglich beschäftigen. Und ich weiß von Moritz, dass das ein ganz, ganz großes Vergnügen ist, in diesem Trainerteam zu arbeiten. Und dass es eine Stimmung ist, die von denen ausgeht und Richtung Mannschaft geht, die gespiegelt wird und zurückkommt mit neuen Leuten. Max hat den einen oder anderen gerade angesprochen, mit interessanten Leuten, die neu dazugeholt wurden, mit manchen, die in der Vergangenheit noch keine Rolle gespielt haben, aber schon da waren und jetzt plötzlich eine Rolle spielen. Ich habe ganz wenig Afrika geguckt, beziehungsweise fast gar nicht, habe aber das Solo von Touré gesehen, der auch einer der Spieler ist, der ihnen sehr viel gibt in der Offensive, durch seine Schnelligkeit, durch seine Tiefenläufe, durch auch wilde Sachen, die es auch immer mal wieder gibt. Die haben eine tolle Mischung und Grisha Prömmel ist einer meiner Lieblingsspieler in der Fußball-Bundesliga, muss ich auch sagen. Da passt so viel. Und das ist ja das Schöne doch. Und das finde ich, spielt auch genau in das rein, was Max gerade vorher nochmal aufgeführt hat. Das ist eine Geschichte, von der wir alle nicht gedacht hätten, dass es sie gibt. Oder zumindest nicht in der Form. Es gibt schon Leute, die gesagt haben, Hoffenheim wird deutlich besser als letzte Saison. Viel schlechter ging ja nicht. Aber das zu sehen, und ich bin manchmal hängen geblieben beim Glotzen und Durchseppen und dann war es Hoffenheim, habe ich gedacht, nee, okay, guck hier noch 10 Minuten. Weil es Hoffenheim war. Und dann spielen die einen Ballbesitzfußball über dieses Mittelfeld hinaus, nach außen oder auch manchmal so ein bisschen Leverkusen-like wie früher unter Xavi in der tollen Saison, übers Zentrum und lösen dann Sachen auf, wo du denkst, Mensch, ihr spielt ja unter der Woche zusammen auf dem Trainingsplatz Fußball mit einem Hintergedanken, den wir jeden Samstag, Freitag oder Sonntag in der Bundesliga sehen. Und das ist so ein bisschen dieses Wow. Aber natürlich auch für Moritz, hört ihr mich noch? Ja. Für Moritz Volz natürlich, dass das gut läuft. Und ja, du klangst vor ein paar Minuten so, Jens, dass du natürlich sauer bist, dass Sturm Graz nicht in der Bundesliga um die Champions League mitspielen darf. Aber du hast jetzt sozusagen deine Hoffenheimer.
Hoffenheimer, dass man das mal zu Jens rüber sagen würde. Deine Hoffenheimer. Da musste aber Hoffenheimer. Erst das Ösi-Duo ran, ehrlich.
Ja gut, ich bin kein Fan von Christian Ilzer, ganz ehrlich. Dass Christian Ilzer im selben Abend Atemzug genannt wird in Graz wie Ivica Osim, das tut mir wirklich weh. Also das tut mir wirklich weh, aber ist nun mal Meistertrainer gemeinsam mit Franco Foda und er hat eine wunderbare Mannschaft hinterlassen, die natürlich geschwächt, aber anderes Thema. Es sind nicht meine Hoffenheimer, es waren mal meine Bremer. Ich bin ja in der glücklichen Lage, Bremen und den HSV mögen zu können. Wer mir öfter zuhört, weiß, dass ich Leipzig nicht abgeneigt bin, weil das für mich Österreich in Deutschland ist. auch mit Christoph Baumgartner und Xaver Schlager und weil ich denen schon auch immer gerne zuschaue.
Hallo Seiwald.
Kaiser von der Bild-Zeitung. Ich weiß, Max ist kein Fan, aber Kaiser ist bei jedem Spiel. Und bei jedem Spiel schreibt mir Kaiser, wie bescheiden Seiwald spielt. Und ich sage, Sebastian, was willst du von mir? Er ist der Spieler, der unter Ralf Rangnick am meisten Minuten in der österreichischen Nationalmannschaft gespielt hat. Und Österreich hat sich qualifiziert für die Weltmeisterschaft. Also, Ruhe.
Allerdings muss man sagen, dass die in der österreichischen Nationalmannschaft lange Zeit deutlich besser gespielt haben als in Leipzig. Und jetzt beginnt endlich die Zeit, in der sie das zeigen, gerade Baumi zum Beispiel, in der sie das zeigen, was sie in der Nationalmannschaft tatsächlich auch präsentiert haben, immer wieder. Jetzt sind sie auch sehr, sehr stark im Club. Das macht natürlich die Sache ein bisschen einfacher zu sagen, dass die einfach momentan auch sehr tragend sind. Muss man aber abwarten. Xaver Schlager ist in Italien umworben zum Beispiel. Ich glaube, sehr spannend für Leipzig wird die Frage des Umbruchs in die neue Saison und wie viel dann noch bleiben. Aber im Moment sehe ich das auch so, dass es Spaß macht, denen zuzusehen, sowohl in der Nationalmannschaft als auch natürlich im Club, logischerweise. Ja.
So, So, jetzt möchte ich, ich weiß, ich beanspruche eure Zeit schon sehr lange, aber wenn wir schon mal in dieser Runde zusammen sind, dann möchte ich schon noch auch das Thema, Jan hat es ja angesprochen, er wird höchstwahrscheinlich, oder ich gehe davon aus, zu 100% bei der Fußballweltmeisterschaft auch den ein oder anderen Beitrag liefern. Inwieweit, Max, ich fange mit dir an, die deutsche Fußballnationalmannschaft? Ich weiß nicht. Die österreichische holt mich ab. Die ich weiß, wir werden nichts gewinnen.
Max, da sind wir wieder beim Thema Lust, oder?
Ich weiß.
Vorfreude.
Pass auf, wir werden nichts gewinnen. Ich bin total happy, dass wir dabei sind. Es ist die letzte Chance für diese Generation, weil mit Ausnahme von Baumgartner sind alle Leistungsträger zu alt. Aber wir sind zufrieden, dabei zu sein. Was würde dich, Max, von dem ich glaube, ich zu wissen glaube, dass du nicht mit dem Deutschland-Trikot monatelang durch München läufst? Was macht die deutsche Fußball... Oh, eine Scheißfrage, aber dir kann ich sie stellen, Max. Was macht die deutsche Fußballnationalmannschaft Stand ungefähr 10. Januar 2026 mit dir?
Sie treibt mich in eine Ambivalenz, die mich schier zerreißt. Ich weiß selber noch gar nicht, was ich mit diesem Turnier anfangen werde, auch im Rasenfunk, weil da einfach so viele Dinge mitspielen, die mir komplett widerstreben. Da habe ich noch keine Entscheidung gefällt. Und nicht ganz so schlimm, aber ähnlich ist es, wenn ich auf diese Mannschaft blicke, die immer noch natürlich aus interessanten Spielern besteht und auch auf dem Papier einen tollen Fußball spielen können müsste, bei der ich aber nach wie vor außer dem Quickfix, den Julian Nagelsmann für die EM dann gefunden hat, mit Toni Kroos, mit Pascal Kroos, mit Gündogan und so weiter und so fort, da hat er quasi ein Pflaster auf die Wunde draufgeklebt, die da ist, nämlich, dass sie anfällig sind im Ballbesitzfußball für hochstehende, also die Restverteidigung war nicht gut genug für das, was sie gespielt haben. Und dass sie aber gegen einen tiefen Block manchmal doch trotzdem noch zu große Probleme hatten. Das hat er mit diesem Pflaster damals hinbekommen, es zu fixen. Und danach hat er das Pflaster abgemacht und oder es wurde abgerissen, weil viele zurückgetreten sind. Und ich sehe seitdem keine Lösung. Und was ich sehe, ist ein Hin und Her. Was ich sehe, ist auch so eine Tendenz dafür, es immer vermeintlich besser zu wissen als alle, die vorher Fußballtrainer waren und auch als viele Gegner. Also es ist mir manchmal eine Idee zu viel. Ich bin ja selbst so ein Taktik-Depp, aber ich weiß auch, dass der Fußball auch aus anderen Aspekten besteht. Deswegen sehe ich auf der einen Seite ein Potenzial, das wie immer groß ist. Ich glaube allerdings auch, dass Deutschland schon seit ganz langem kein Turnierteam mehr ist. Und mich würde es überhaupt nicht wundern, wenn es mal wieder eine Enttäuschung wird, denn eigentlich sind die Vorzeichen, wenn man mal alle Dinge, die man sich so sucht, die positiv sein könnten, sind eigentlich die Vorzeichen nicht gut. Du kannst nicht gegen Nordirland irgendwie 1-0 gewinnen und dich dafür feiern, dass du wenigstens mal gekämpft hast. Und du kannst auch nicht gegen Luxemburg so eine erste Hälfte spielen, wie man da gespielt hat. Das ist eigentlich sehr, das ist eigentlich zu wenig. Kann natürlich trotzdem sein, dass sie ein gutes Turnier spielen. Aber deswegen, ich bin gespannt. Ich glaube, das fasst das ganz gut zusammen. Aber vielleicht nicht ganz so optimistisch wie so manch anderer.
Vorsichtig pessimistisch, Oliver. Mhm. Ich weiß auch nicht. Ich bin irgendwie auf den Julian Nagelsmann Bandwagon aufgesprungen, als er ganz jung war. Finde den total spannend. Aber ich glaube nicht, dass sich das noch lange trägt, diese... Wie Max ja auch sagt, ja, irgendwie, der kommt halt immer so rüber, ich bin schlauer als alle anderen. Ja, auch als die Gegner, und da müssen die Ergebnisse natürlich auch
stehen. Wir haben halt oft schon darüber gesprochen, und du weißt ja, wie ich zu diesem Nagelsmann-Thema stehe. Mir ist das zu technisch, und ich liebe auch taktische Diskussionen und finde es auch toll, sich in Taktik einzuarbeiten, und ich finde taktische Aspekte super spannend, aber irgendwann ist es mir einfach zu sehr, es fehlt das Herz, und du kannst ohne Herz, auch das gesamte Team, und da bin ich wieder beim Thema Sandro Wagner. Ich glaube, dass Sandro Wagner einen viel größeren und nicht nur Anteil, sondern vor allem eine viel wichtigere Rolle gespielt hat, als man vielleicht zum Teil ihm das angedeihen wollte. Denn ich bin da oder eben zugestehen wollte. Ich glaube, dass der Kit von Professor-like auftreten und bisschen Besserwisser, ein bisschen bester Schüler und so weiter von Nagelsmann zum Team nur über Sandro Wagner funktioniert hat. Und deswegen glaube ich, dass das ein Riesenverlust für das DFB-Team ist. Es ist auch der einzige, dem ich zutrauen würde oder zugetraut hätte, dass er bei den Fans für Begeisterung sorgt. dass er mehr Menschen mal mitnimmt, dieses blöde Wort, weil was brauchst du? Du brauchst sowas wie eine Vorfreude auf eine WM, die sich auch an die Spieler weitervermittelt. Also wir müssen dafür sorgen, nicht, dass die Leute Deutschland lieben, sondern wir wollen auch angefacht werden. Und die Fans sowieso, und das fehlt mir. Mir fehlt ein Kit zwischen Fans und Führung. Und der DFB, und das ist ein großes Thema, ist jetzt ohnehin nicht der Sympathieträger. Dann haben wir also noch ein Problem. Es gibt zu viele Störbereiche, zu viele Grauzonen und zu viele auch Stimmungsdowner immer wieder rund um die Nationalmannschaft. Es ist mir zum Beispiel ein bisschen verordnete Euphorie zum Teil gewesen. Und das kann nicht funktionieren. Deswegen sehe ich, auch wie Max sagt, es ist keine Turniermannschaft mehr. Das Gequatsche vor allen Dingen von Turniermannschaft macht Deutschland nicht besser bei dieser WM. Es wird nur um fußballerische Leistung und vor allem um die Mentalität gehen. Es wird darum gehen, welches Team hält am meisten zusammen. Und auch wenn du das vorher anders gesagt hast, da traue ich dem österreichischen Team tatsächlich mehr zu momentan an Emotionalität, an Voraussetzungen für ein gutes Miteinander bei der WM als dem Gesamtkonstrukt DFB und der deutschen Nationalmannschaft.
Das aber hängt zum einen an Ralf Rangnick, von dem, also Martin Konrad hat das auch hier öfter mal erzählt, das dachte ich ja auch nicht, dass Ralf Rangnick wirklich gut ist, eine Mannschaft zu bilden, sowohl mit U als auch ohne U. Und aber Jan, bei uns ist es halt auch so, bei uns.
Ah, Entschuldige, und Lars Konnetka und den Spielern. An der ja, Spielerfreundschaft, ja, ne? Darum liegt es auch.
Ja, und vor allen Dingen auch an Leuten wie David Alaba. Ja, der, obwohl er verletzt ist, dann halt mit zur Europameisterschaft fährt. Real Madrid wird das nicht gefeiert haben. Aber fehlt so etwas in Deutschland, nach dem, was Max und Oliver gerade gesagt haben, fehlt ein Basti Schweinsteiger, der vielleicht vor vielen Jahren mal theoretisch diese Figur war. Oder fehlt dir das vielleicht gar nicht, Jan?
Also ich glaube, wir haben kein Stimmungsproblem in der Mannschaft. Deswegen also nach außen. Okay. Ja. Was nach außen, genau, irgendwie nach außen ausgesendet wird. Und David Alaba, jetzt wissen wir das sozusagen, die hier, die in München wohnen, war ja in Bayern auch derjenige, der sich um die Neuen gekümmert hat, der, ich sag einfach mal, einmal alle 6 Wochen bei sich zu Hause eingeladen hat, dann wurde entweder gegrillt oder ich weiß nicht was, Mensch ärgerlich nicht gespielt und man war einfach da. Und es gibt ja immer wieder Leute, Serge Gnabry hat das neulich auch nochmal hervorgehoben, also wie viel da hängen geblieben ist von der Art und Weise, ganz viele Bayern-Spieler sagen das ja, wie wichtig der war. Und toll natürlich, dass Österreich so jemanden hat, der natürlich mitkommt. Jo Kimmich ist neulich aber auch mit nach Heidenheim gefahren für die Bayern. Saß nur auf der Bank, war nicht auf dem Spielberichtsbogen, sollte auf gar keinen Fall spielen. Ist, glaube ich, immer noch nicht klar, ob er jetzt auch wieder wegen Sprunggelenksproblemen, die er seit November mit sich rumschleppt, im Kader sein wird. Und das ist auch das, was, weil Oliver hat den angesprochen, ich durch Sandro ab und zu auch mitgekriegt habe, wenn wir mal einen Kaffee trinken waren oder so. Stimmung im Team, super gewesen. Also klar, Sandro ist nicht mehr da, aber so grundsätzlich würde ich sagen, hatten wir schon deutlich pessimistischer wirkende DFB-Kader, als wir das aktuell haben, das gesucht werden muss in sportlicher Hinsicht. Und wir jetzt auch noch fragen, okay, ist Nene Brown vielleicht hinten links die Lösung und ist es Viererkette, ist es mit 3 IVs Innenverteidiger, wie macht man es und. Die Fragen gibt es immer, aber also in David Alaba, um es doch zu beantworten, Jens, würde man natürlich mit Kusshand nehmen für all das, was er nach innen und nach außen sendet. Aber du, da gibt es Leute und ich mag zum Beispiel Typen, ich mag viele Typen aus der Mannschaft. Ich mag Nick Woltemade, mag ich sehr gerne. Bin ich gespannt, wie wird's, wenn das Jahr dann mal vorbei ist in Liverpool, auch Bock hat auf so ein großes Turnier für die Jungs um Joshua Kimmich, diesen Jahrgang, wird es die letzte wahrscheinlich Möglichkeit, in einem sehr guten Fußballeralter was zu machen. Dann aber eben USA, Mexiko, Kanada, wie viel Lust kommt dann da auch wirklich auf? Jetzt haben die Jungs die Amerika-Erfahrung gemacht, die bei den Bayern waren, mit dieser Club-WM da. Ich bin auch hochgespannt, aber das ist für mich noch so weit weg. Ich kann mir da auch gar kein Urteil erlauben, aber ja, also gepackt haben sie mich natürlich auch nicht in letzter Zeit. Also in diesem Fußball. Und ich finde auch manchmal, also werden Tore gegen Luxemburg oder so gefeiert, als wenn es Halbfinale der Weltmeisterschaft wäre, wo ich manchmal irgendwie auch so hingucke und denke, wow. Und da geht es mir gar nicht darum, ach, wir sind doch Deutschland und Fußball-Deutschland und wir können uns doch nicht über ein Tor so freuen. Aber manche Sachen sind mir also auch nur persönlich zu viel, wobei Julian Nagelsmanns Wirken bei den Bayern ich sag mal, zu 90% mit dem riesen Respekt begleitet habe, da der alleinige Sprecher zu der Zeit gewesen zu sein, als Corona aufkam, als andere Sachen aufkamen. Wie hat der das moderiert mit 34 Jahren? Also das war mir unerklärlich, wie jemand in 4 Positionen gleichzeitig beim FC Bayern sein kann, dass er dann mal das Skateboard genommen hat, um zum Training zu fahren. Okay, das gehört dann irgendwie vielleicht noch dazu, aber jetzt, also so abschließend, sorry, es ist lang, aber die Weiterentwicklung, die ich mir auch gewünscht hätte, von Anfang Nagelsmann bis jetzt, und komm, wir freuen uns, wir können uns einfach so beruhigten Herzens darauf freuen, das wird ein ganz tolles Turnier. Ich weiß noch nicht, ob ich da kommentiere, aber möglicherweise mache ich da was. Und dann freue ich mich natürlich auch, wenn man so ein bisschen mitgenommen wird, wie Oliver gesagt hat, durch das, was dann eine Mannschaft aussendet, auf die man ein bisschen mehr guckt als auf die anderen. Das ist ja so. Ich hoffe, das wird so kommen.
Ja. Max, du hast besonders genickt, dass Oliver den DFB angesprochen hat. sind wir da auch wieder bei diesen beiden Geschwindigkeiten, die du in Augsburg angesprochen hast, dass Julian Nagelsmann irgendwie ein Tempo vorgibt, dem die Freunde der deutschen Fußballnationalmannschaft weder folgen wollen noch können?
Nee, mir geht's um den DFB als Verband, den ich als nur leicht verbessert zu den vergangenen Jahren wahrnehme. Da haben wir ja ein riesiges Thema. Für mich ist eins der spannendsten Fußballthemen dieses Jahr, aber wir müssen das jetzt nicht diskutieren, keine Sorge. Du hast noch andere Segmente, aber eins der spannendsten Themen ist, wie geht's mit der Bundesliga der Frauen weiter, mit dem Ligaverband, der ohne DFB gegründet wurde. Sie werden es aber kaum ohne DFB durchziehen können, weil sie haben weder den Staff noch die Zeit, da jetzt irgendwie was aufzubauen. Aber allein, was man da schon wieder mitbekommt, wie das ablief im Zusammenspiel mit den Vereinen, jetzt in dem Fall dann der Bundesliga der Frauen, das zeigt, dieser DFB mit diesem aufgeblähten Präsidium, mit einer jetzt inzwischen nicht mehr gegenderten Satzung, der hat sich kein Stück verbessert. Sie schaffen es nur gerade, manche Fettnäpfchen auszulassen. Deswegen habe ich da so genickt, weil ich das Gefühl habe, der DFB steht für ganz viele Dinge. Da könnte man sogar einen großen Bogen aufschlagen, die auch vielleicht in anderen Bereichen Deutschlands nicht so gut laufen. Deswegen, er ist für mich so ein Platzhalter. Und da geht es mir dann ehrlich gesagt gar nicht darum, dass die den Vertrag mit Nagelsmann dann gleich wieder verlängern mussten und so weiter und so fort. Das werde ich dann kritisieren, wenn sie dann Nagelsmann wieder entlassen müssen. Aber darum ging es mir jetzt in dem Fall gar nicht. Das wundert mich schon gar nicht mehr bei diesem Verband.
Wird das die letzte Großveranstaltung sein? Übrigens, ich dachte mir das jetzt, als ich joggen war, gestern oder vorgestern, wo die deutsche Fußballnationalmannschaft in Adidas-Klamotten einläuft. Wann geht dieser Nike-Vertrag los?
Habe ich beim Joggen nicht drüber nachgedacht. Ich kann es nicht beantworten.
Ich bin nicht gejoggt.
Das war. Es ist schon so lange ein Thema, dann war es kein Thema mehr. Vielleicht gibt es diesen Vertrag auch gar nicht, den neuen Vertrag mit Nike.
Er beginnt am 1. Januar 2027.
So, raus, hast du in der Tasche irgendwo den Vertrag. Ja. Nein, es ist natürlich auch so, ne? Man muss, also, es ist auch, weil du vorher mal gesagt hast, Max, wir kommen aus einer anderen Zeit vielleicht. Es fehlen halt auch zum Teil diese schillernden Typen. Du hast Schweinsteiger angesprochen, jetzt kann man sagen, Jo Kimmich ist ja noch da und so. Das sind alles, so wie Jan gesagt hat, das sind coole Typen, sind sicher der eine oder andere auch nochmal cooler als der andere. Aber es ist schon auch eine Sympathiefrage, wen hast du in so einer Mannschaft, mit dem du mitfieberst? Und für viele Fans ist es ja nicht so, dass die Fußballexperten sind, sondern die hören Geschichten über Spieler, die gehen über persönliche Dinge, die wollen ein bisschen mehr erfahren über den Menschen. Und dann kommen bestimmte Namen, wo sie sich denken, wo spielt der? Oh, okay, der spielt in Hoffenheim. Oh, der spielt in Leipzig. Oh, der spielt bei Bayern. Weißt du, das ist alles sehr, das ist natürlich dann, das polarisiert alles sehr. Aber wo sind jetzt diese Lieblinge? Wo sind die? Ein Wirtz hat sich aus diesem Image rausgekickt in dem ersten Halbjahr in Liverpool. Kann vielleicht wieder sein, aber sind das die, für die man einschaltet? Also für welchen Spieler, sage ich mal, schaltet ein Fan nachts oder frühmorgens ein, wenn es nicht die WM wäre, umso mehr, aber das ist schwierig. Du hast einen Sané, der wird mitgeschleppt, wo du weißt, der kann was, er kann auch nichts, irgendwie, wann spielt er so, wie er kann, wann hat er eine Beständigkeit, wie ist seine Körpersprache, man redet über so viele Dinge, wo du denkst, ich werde nicht mitgerissen. Ich werde auch von den Typen irgendwie nicht richtig mitgerissen. Und sie müssen, glaube ich, noch mehr Geschichten darum machen. Ich glaube, die Nationalmannschaft braucht mehr Erzählungen vor der WM, um nach außen hin ein anderes Image zu bekommen. Und das muss clever gesetzt werden.
Tja, hört beim Rasenfunk rein. Da wird Max vielleicht eine Erzählung bauen. Ich freue mich drauf. Eine schöne Erzählung.
Ja, ich lade mir gleich Oliver Bierhoff ein und wir überlegen uns ein Hashtag. Ja,
genau. Und beim nächsten Mal sitzt Max auch mit Nike-Klamotten hier. Ja? Das geht dann ganz
schnell. Erst ab dem 1. Januar 2027. Das kann ich
so bestätigen. Herrschaften, das ist das längste Segment in der Geschichte von Sportradio 360 geworden. Ich habe jede Minute genossen. Ich bedanke mich herzlich bei euch dreien. Jan, von dir wissen wir ungefähr schon, was du am Wochenende machen wirst. Konferenz also am Samstag. Aber das kann doch noch nicht alles gewesen sein.
Doch. Ich meine ja, Konferenz am Samstag, Konferenz am Dienstag.
Ah, okay, gut.
Immer. Dann irgendwann Champions League und sonst wie. Also, genug.
Genug was los. Oliver, werden wir dich am Wochenende
sehen? Florenz gegen Milan am Sonntag bei der Sohn.
Herrlich. Max, was hast du vor an diesem Wochenende? Spielen die Bayern zu Hause oder sind die unterwegs?
Sie spielen zu Hause, aber ich fahre da nicht hin. ich hab Spiele zu gucken und noch private Verpflichtungen. Hier ist ähnlich wie Sandro Wagner, Familie spielt da auch eine große Rolle. Nö, ich werde halt wieder alle neuen Spiele gucken und dann eine Sendung drüber machen. Und dann war das Wochenende ja auch schon vorbei.
Hast du da neun Bildschirme? Also neun natürlich nicht, weil du brauchst ja nicht neun parallel, aber hast du fünf Bildschirme zum Beispiel für eine Konferenz oder wie machst du es?
Nee, immer zwei parallel, okay. Schaue ich immer. Sonst geht's nicht. Also entweder eins auf doppelter Geschwindigkeit oder zwei parallel. Da wechsle ich immer je nach Wachheitszustand, ehrlicherweise.
Wow.
Ja. Und dann noch Green Bay. Es ist so viel los.
Exakt. Samstag um 2 Uhr muss ich auch noch aufstehen. Das ist echt
durchmachen.
Ja, ich stehe vielleicht sogar für Pittsburgh gegen Houston. Das würde ich mir sogar anschauen. Da rechne ich für die Steelers Chancen aus. Zu der NFL später. Jetzt bedanke ich mich ganz herzlich bei Jan Plate, bei Max Jakob Ost und bei Oliver Fasner. Kurze Pause in der Big Show 743. So.